Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Heute mit Katja Bigalke. Ja, und während ich hier so mit Ihnen spreche, frage ich mich gerade, wie viel Routine da eigentlich schon mit hineinspielt. Denn um Routinen wird es hier heute gehen in der Echtzeit. Also um Tätigkeiten, die man im Alltag ja ständig wiederholt, die immer gleich ablaufen. Beim Moderieren wäre das vielleicht die richtige Lautstärke einstellen, den Mikrofonarm ausrichten, das Mikro anschalten. Hier macht ganz sicher die Wiederholung die Routine. Und das ist ja auch das Schöne an Routinen, dass sie so etwas Verlässliches ins Leben bringen. Auf der anderen Seite können Routinen natürlich auch kippen, können zu so einer Art Selbstläufer werden, wenn man gar nicht mehr hinterfragt, warum man etwas eigentlich immer und immer wieder macht. Das schauen wir uns an in der nächsten Stunde, hier schon mal im Schnelldurchlauf.
Als Routine wird eine unter gleichartigen Bedingungen entwickelte Reaktionsweise bezeichnet, die durch Wiederholung stereotypisiert wurde.
Ich nutze eine Technik von Mel Robbins, die heißt 5, 4, 3, 2, 1 und dann stehe ich auf.
Die Idee ist ja, den ganzen November hindurch nicht zu masturbieren. Die gilt allerdings nur für Männer.
Das Tagebuchschreiben ist eine Dokumentation des Selbst.
Journaling might be the most underrated activity.
Mit 19 kam sie in die Psychiatrie. Nun verwandeln sich ihre Tage in eine Endlosschleife aus immer gleichen Tätigkeiten.
Routinen. Manche schleichen sich ein und man wird sie nur schwer wieder los. Und andere, meist sind das die gesunden oder irgendwie förderlichen Routinen, die muss man sich regelrecht antrainieren und darauf achten, dass man sie im Alltag dann auch beibehält. Täglich um 5 Uhr morgens aufstehen gehört dazu zum Beispiel. Eine Praxis, auf die Mitglieder des 5-Uhr-Clubs geradezu schwören und die bereits vor knapp 25 Jahren von dem Coach und Bestseller-Autor Robin Sharma als besonders produktive Form der Morgenroutine beworben wurde. Nun scheint die Zeit gekommen, den Ansatz wieder zu entdecken. In New York jedenfalls schließen sich immer mehr Menschen dem 5-Uhr-Club an. Und warum das so ist, das hat sich Antje Passenheim erklären lassen, die als New York-Korrespondentin natürlich auch keine Langschläferin sein darf. Frau Passenheim, wann sind Sie denn heute Morgen aufgestanden?
War schon so gegen 5:30. Eigentlich die Eintrittskarte für den 5-Uhr-Club, weil wir Korrespondenten und Korrespondentinnen ja hier gegen die Zeitverschiebung von 6 Stunden arbeiten zwischen New York und Berlin. Aber andererseits mit meiner Morgenroutine wäre ich völlig falsch in diesem Club. Nachrichten lesen, E-Mails beantworten, schon mal den einen oder anderen Radiotalk, zwischendurch schnell einen Kaffee, oft Zeitdruck. Und das ist genau das, was Sie nicht tun sollten. Das sagen die, die zum 5-Uhr-Club gehören.
Warum? Was ist daran jetzt falsch und wie geht das deren Meinung nach dann richtig?
Ja, genau. Um das rauszufinden, habe ich mit Aaron Lieberman gesprochen, ein Finanzberater in New York, also einer mit einem der zeitknappsten Berufe in einer der hektischsten Städte der Welt. Und Aaron hat sich vor Jahren der 5-Uhr-Bewegung angeschlossen, weil er was dagegen tun wollte, dass er so ausgepowert war. Und er schwört drauf, früh aufstehen und die erste Stunde des Tages immer nach derselben Routine. Um 5 Uhr bimmelt das Smartphone von Aaron Lieberman und er gesteht, auch ihm fällt das nicht immer leicht.
Heute Morgen ist es in New York recht kühl. Da hatte ich ein wenig Schwierigkeiten aufzustehen. Ich nutze eine Technik von Mel Robbins. Die heißt 5, 4, 3, 2, 1 und dann stehe ich auf.
Tja, good try. Ich glaube, so ein selbst gesetzter Startschuss, der würde bei mir jetzt nicht automatisch helfen. Aber Aaron freut sich dann schon auf das, was er sein morgendliches Erfolgsrezept nennt.
I call it my morning success ritual.
Und das besteht immer aus denselben Teilen, a 20 Minuten.
One is exercise, which is extremely important to me.
Einer ist Sport, das ist sehr wichtig für mich. Dann Meditation. Da habe ich seit 3 Jahren keinen einzigen Tag verpasst. Und schließlich versuche ich, mich im Kopf weiterzuentwickeln.
Und Lieberman tut das, indem er sich mit philosophischen Zitaten befasst, sagt er. Er liest sie oder er hört sie oder er schaut sich auch Videos an mit dem Ziel, dass er ein besserer Mensch für seine Umwelt wird. Und bei der Bewegung variiert er auch. Das kann Yoga sein, das kann die Rudermaschine sein oder eben wie heute ein guter Lauf.
Es war dunkel. Ich habe dann eine Stirnlampe. Aber das gibt mir wirklich die Energie für den Rest des Tages.
Und wenn er dann zurückkommt, dann meditiert er 20 Minuten.
Das gibt mir ein höheres Selbstwertgefühl. Mein Gedächtnis, mein Denken wird schärfer, wenn die Endorphine kommen. Das ist die beste freie Droge, die du da draußen bekommen kannst. Du fühlst dich einfach besser.
Und Aaron sagt, das stärkt seine Abwehr, auch gegen Stress, gegen Ärger. Er ist wesentlich relaxter als früher, wenn er in schwierige Situationen kommt.
Das klingt für mich so typisch nach etwas, was nur die Menschen in New York irgendwie machen. Aber ist vielleicht auch nicht so eine schlechte Idee, oder? Als Abwehr gegen Stress so etwas zu kultivieren, oder?
Ja, und gerade in New York, also es gibt es natürlich überall in der Welt, aber gerade in New York, Enge, Lärm, Erfolgsdruck, diese Stadt, in der Zeit ja wirklich Geld ist, in der viele es einfach schaffen wollen und Geld machen wollen und Karriere machen wollen. In dieser Stadt, die vereint das einfach alles. Kein Wunder also, dass so viele Leute auf diese 5-Uhr-Routine schwören, und das sagt auch Aaron.
Hier geht alles in einem sehr schnellen Tempo. New York City ist konkurrenzbetont. Viele New Yorker sind sehr direkt. Mir gibt das alles eine Struktur und Festigkeit. Und ich glaube, viele Leute könnten das brauchen.
Ja, könnte man natürlich auch einwenden, warum jetzt ausgerechnet auch noch das bisschen freie Zeit, das man da noch hat, auch noch durchtakten und in so ein Korsett pressen. Warum nicht mal entspannen und einfach loslassen?
Ja, das habe ich auch Karl Pullin gefragt. Der ist Coach in Sachen Zeitmanagement und der ist großer Anhänger des 5-Uhr-Clubs. Er berät viele Klienten in New York. Und er hat eine einfache Antwort darauf, warum diese Einteilung der Zeit Sinn macht.
Weil wir nicht viel davon haben. 4000 Wochen. Wenn du ein durchschnittliches Leben hast, dann hast du 4000 Wochen. Das ist eine Lebenszeit.
Also es hört sich echt erschreckend an, wenn ich mir das vor Augen führe. Das ist wirklich nicht viel Zeit, 4000 Wochen im Schnitt. Und davon, sagt er, sollten wir so wenig wie möglich verplempern mit Dingen, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Die sollten wir lieber mit Sachen füllen, die wir wirklich machen wollen. Und Karl sagt, wenn wir den Tag so auf uns selbst konzentriert beginnen, dann haben wir für all diese wichtigen Dinge danach viel mehr Energie. Und für ihn beginnt der Tag mit dem Aufsetzen des Wasserkessels und der Kaffeemühle. Und er liebt es, die ersten 20 Minuten nach dem Aufwachen in sein Tagebuch zu schreiben.
Ich leere meinen Kopf dadurch, denn während ich geschlafen habe, hat mein Unterbewusstsein viele interessante Dinge getan. Und morgens ist es da. Und ich setze mich 20 Minuten mit einem schönen Kaffee hin und schreibe alles nieder, was mir in den Sinn kommt. Das ist so therapeutisch.
Ja, und dieses frühe Schreiben, das mögen übrigens ganz viele Anhänger der 5-Uhr-Bewegung, dass sie Tagebuch schreiben, dass sie irgendwo immer wieder schreiben, was sie eben auch nachts geträumt haben zum Beispiel. Und das ist wirklich in der ersten Stunde des Tages ganz beruhigend. Dahingegen ein berufliches Schreiben, das ist ein No-Go, sagt Karl Pullin. Und noch was.
Hit Snooze. Never hit snooze. Schlummertaste. Benutze niemals die Schlummertaste. Die lässt dich nur schlecht fühlen und bleib nicht bis zur letzten Minute liegen, weil du denkst, dass du dich wohler fühlst, wenn du noch 15 Minuten Schlaf drauflegst. Das tust du nicht. Du fühlst dich dadurch nur den ganzen Tag gestresst.
Also besser den Wecker eine Stunde stellen, bevor es losgeht, und diese erste Stunde für dich selber nutzen. Das sagt er. Genauso wichtig ist es aber auch, genug Schlaf zu bekommen. Jeder hat da anderen Bedarf. Klar, manche brauchen 8 Stunden, manche 4, manche brauchen 6 Stunden. Und wenn du 6 Stunden brauchst und zum Beispiel um 5 Uhr morgens aufstehst, dann musst du zurückzählen und solltest in dem Fall dann abends auch um 11 Uhr ins Bett gehen. Da soll der Vorhang fallen, sagt er.
Und wenn es ein bisschen mehr als 6 Stunden sind, dann eben dementsprechend früher, ne? Was sagt denn Karl Pullin als Coach dazu, was das dem Menschen jenseits jetzt von vielleicht auch mehr Zeit bringt, wenn man diese frühe Morgenroutine so konsequent durchzieht?
Er sagt, das gibt uns allen Struktur und Ruhe und Sicherheit, wenn wir den Tag damit beginnen, dass wir uns eine Stunde komplett auf uns selbst konzentrieren.
Ich kenne niemanden, der oder die erfolgreich ist, im Job, in der Partnerschaft oder anderswo, und denen die tägliche Routine nicht geholfen hat.
Having that structure that daily routines give you, it helps you to stay focused on what's important to you.
Frau Passenheim, da Sie ja jetzt schon um 5:30 regelmäßig aufstehen, wäre denn nicht vielleicht für Sie auch so eine halbe Stunde früher drin? Dann könnten Sie ja auch Teil dieses 5-Uhr-Clubs sein.
Habe ich mir auch schon überlegt, mache ich auch manchmal, dass ich noch früher aufstehe, um zum Beispiel Sport zu machen, zu laufen oder Yoga zu machen. Manchmal mache ich das. Als Routine kann ich es mir selber nicht vorstellen. Und es gibt natürlich auch manchmal Grenzen von außen. Job, Familie, Abendveranstaltungen, Partner, die gerne ein bisschen länger im Bett liegen bleiben, wo man sich dann rausschleichen muss, um früh wach zu sein. Aber Pullin sagt, wenn sich jemand dafür entscheidet, das mal auszuprobieren mit der 5-Uhr-Routine, dann ist der Herbst mit seiner gedämpften Stimmungslage, mit dem Innehalten, ganz genau die richtige Jahreszeit dafür. Also wer es ausprobieren will, liegt im Herbst ganz richtig.
Okay, also ich würde jetzt zumindest so weit mal mitgehen und sagen, im Herbst um 5 Uhr morgens aufstehen ist im nördlichen Teil der Weltkugel, wo es ja dann tatsächlich echt dunkel ist, eigentlich noch Nacht, auf jeden Fall eine ziemliche Leistung. Mit der Laune, ja. Da bin ich mir nicht so sicher. Das steigt wahrscheinlich die steigt wahrscheinlich nur dann, wenn einen dann auf der anderen Seite nicht so sehr betrübt, dass man dann auf das späte Nachtleben verzichten muss. Oder?
Genau, ich sage 5, 4, 3, 2, 1 nur.
Danke, Antje Passenheim, auf jeden Fall für diesen super Impuls.
Okay.
Routinen interessieren uns ja in dieser Echtzeit und an dieser Stelle kommen wir jetzt zu einer Kulturtechnik, die bereits in der Antike gepflegt wurde, das Tagebuchschreiben nämlich. Der beständige Versuch also festzuhalten, was im Inneren und Äußeren eines Menschen passiert und vor sich geht. Das kann mal mehr und mal weniger literarisch daherkommen. Fest steht, dem regelmäßigen Aufschreiben eigener Gedanken und Eindrücke werden quasi kathartische Effekte nachgesagt. Immer wieder wird das Tagebuchschreiben deswegen ja auch wiederentdeckt, zuletzt nun in Form des Journaling. Was das im Vergleich zum klassischen Tagebuch schreiben kann, das hat sich Mandy Schielke angeschaut und hat dafür bei ihren eigenen Niederschriften als Teenager angefangen.
Warum wolltest du das mit der Bügelsäge aufsägen?
Weil ich den Schlüssel nicht mehr habe, weil dieses Tagebuch habe ich schon das letzte Mal wahrscheinlich vor... Ich weiß nicht, von wann das ist, das muss ich rausfinden.
Warum ist da ein Schloss dran?
Naja, das ist ja ein geheimes Tagebuch. Und da soll niemand reingucken, außer man selbst. Deswegen ist das verschlossen.
Wir haben's auf!
Oh je.
Wow.
Ich kann das gar nicht lesen.
Sonntag, 22.08.93.
Da war ich 15. Bandproben, Händchen halten, Episoden, die aus meiner Erinnerung gelöscht sind, aber dort feststehen, in rundlichen, gedrungenen Buchstaben.
Ich verpflichte mich erst wieder zu küssen und Wein zu trinken, wenn ich meine Tagebuchschulden beglichen habe.
Das schreibt der Engländer Samuel Pepys im 17. Jahrhundert, treuer Tagebuchschreiber. Tagebuch schreiben, das heißt, Gefühle auszudrücken, ohne soziale Konsequenzen zu befürchten. Die Kulturwissenschaftlerin Tine Nowak vom Museum für Kommunikation in Frankfurt hat sich vor Jahren für eine Ausstellung mit Tagebüchern befasst und ist dran geblieben.
Wenn man sich so ein bisschen historische Tagebücher anguckt, sieht man, es gibt das Einfüllen im Kalender. Manchmal erinnert es eher an ein Rechenbuch. Es gibt die Anlehnung an Logbücher. Es gibt einfach eine große Zahl, wie Tagebuchschreiben in der Vergangenheit geführt worden wurde. Und nicht jede Form ist ein intimes, geheimes Tagebuch. Es gibt auch öffentliche oder halböffentliche Tagebücher. Und das ist eigentlich ein schöner Brückenschlag zur Jetztzeit, wo durch die digitalen Formate nochmal eine höhere Formatvielfalt möglich ist.
Apps wie Day One oder 5-Minute-Journal sollen dabei helfen, die Gedanken zum Tag zu strukturieren. Vorgegebene Kategorien, die nur noch auszufüllen sind. Blogs und Videos machen verheißungsvolle Versprechen.
Journaling might be the most underrated activity that can boost your productivity and well-being in just a few minutes a day.
Tagebuchschreiben als Wundertüte und als Journaling wie der Begriff des Zeitgeists geworden. Ein Phänomen, das eigentlich aus den 1970er Jahren stammt und eine Technik beschreibt, die Schreiben als Therapie- und Selbsthilfewerkzeug begreift.
Persönlich, muss ich sagen, finde ich sogar andere Formate noch interessanter. Foto-Apps und Video-Apps wie TikTok und Instagram, in dem sozusagen durch so eine Praxis des Fotografierens, des Videografierens ein Alltag beschrieben wird, der sozusagen aber auch noch in Kombination mit einer Community das gegenseitige Spiegeln des Alltags ermöglicht.
Tagebuchschreiben heißt immer die Essenz des Tages, das Wesentliche des Tages, das, was mich wirklich berührt hat, zu notieren und nicht einfach beliebig, was so passiert.
Sagt Olaf Georg Klein. Er schreibt selbst seit Jahrzehnten Tagebuch und hat vor 3 Jahren ein Buch übers Tagebuchschreiben veröffentlicht.
Die wirklich Energie, die Sie aus einem Tagebuch ziehen können, ist, wenn Sie es wirklich um seiner selbst willen machen und nicht mit dem Gedanken, es zu veröffentlichen. Erst dann kommen Sie wirklich bei Ihrem eigenen Selbst an. Erst dann sind Sie wirklich radikal ehrlich. Alles andere ist Reklame, Marketing und Selbstdarstellung.
Eine Grenze, die fließend ist. Es gibt sie immer noch und auch immer wieder neu. Die analoge Faszination für Gedanken auf Papier.
Wir schreiben dann immer was über unser Wochenende und dann sollen wir immer schreiben, wann, wo, wie und warum. Immer am Montag in der 5. Stunde.
Max ist 8 und in der 3. Klasse. Seit über einem Jahr schreiben sie in der Schule Tagebuch. Seine erste Form des kreativen Schreibens über sich selbst überhaupt.
Dann nehme ich mal den 14.06.2021. Gut, am Samstag sind ich und mein Bruder zu unseren Nachbarn gegangen. Dort habe ich ein Eichhörnchenjunges gefunden. Wir haben es gewärmt. Dann haben wir Leute angerufen und die haben es abgeholt.
Tagebuchschreiben ist ja nicht sowas wie eine lästige Pflicht. Tagebuchschreiben ist ja ein absolutes Reich der Freiheit. Sie können schreiben, was Sie wollen. Niemand zensiert, niemand kontrolliert. Sie können auch Tage aussetzen. Sie können auch einfach mal nur vor dem Tagebuch sitzen, ruhig werden und dann schreiben Sie rein, heute nichts geschrieben.
Wie zum Beispiel, am 27.09. ist mir nicht so viel eingefallen.
Das kann ich nachvollziehen. Rückblickend ein Tagebuch führen zu müssen, ist in der Tat eine schwierige Aufgabe. Das erinnert mich so ein bisschen an die vergeblichen Versuche meiner Kindheit, auf Reisen ein Tagebuch führen zu müssen. Berichte, die dann immer hochmotiviert anfingen und mittendrin einfach aufhörten, weil es wirklich immer diesen Punkt gab, an dem ich nicht mehr hinterherkam, an dem das Schreiben zur Qual wurde, weil das Erleben so viel verlockender war. Ja, und so wird das natürlich nichts mit dem Tagebuchschreiben. Um Routinen geht es ja heute in der Echtzeit und an dieser Stelle nun um Routinen der Selbstbefriedigung. Das ist gar nicht so ein leichtes Thema, denn über Masturbation reden viele Menschen ja nach wie vor nicht so ganz so offenherzig, vor allem Frauen nicht, für die die Selbstbefriedigung, wenn überhaupt, dann in jedem Fall erst deutlich später als bei Männern im Teenageralter zur regelmäßigen Praxis wird. Das beschreibt auch Katja Lewina so in ihrem Buch Bock, Männer und Sex. Und Katja Lewina, die ist jetzt auch hier bei mir mit im Studio und kann alle weiteren Fragen zum Thema dann klären. Hallo.
Hi.
Das Thema Selbstbefriedigung, das hat sich ja hartnäckig als ein ziemlich schambesetztes Thema so gehalten. Und bevor sich das überhaupt erst mal richtig durchsetzen konnte, dass Selbstbefriedigung vielleicht durchaus eine Routine ist, die man sich aneignen und die man auch pflegen sollte, wird sie jetzt schon wieder in Frage gestellt durch die Bewegung No Nut November. Die ruft zum Verzicht auf Masturbation aus. Und ich frage mich, woher kommt denn diese Idee und was ist das Ziel dabei?
Ja, die Idee ist ja tatsächlich, den ganzen November hindurch nicht zu masturbieren. Die gilt allerdings tatsächlich nur für Männer, weil offensichtlich Selbstbefriedigung ja für Männer dann doch eine größere Rolle spielt und bei manchen dann durchaus auch eine Menge Zeit in Anspruch nimmt. Ja, und die Idee dahinter ist, so etwas zu machen wie diese Manneskraft, die ja durch das Sperma oder durch dieses Masturbieren sich nach außen entlädt, eher so für sich zu behalten, Sport zu machen, an der eigenen Entwicklung zu arbeiten, also so diese Alpha-Mann-Werdung quasi zu zelebrieren.
Was sind denn so Auslöser für so Trends wie zum Beispiel diesen No-Nut-November? Geht es tatsächlich nur darum, sich einfach nicht zu befriedigen?
Naja, es geht nicht nur darum, sich nicht zu befriedigen. Also das wäre ja quasi so die einfache Lösung oder wäre vielleicht auch ein bisschen langweilig. Die Idee dahinter ist dann stattdessen Sport zu machen, sich irgendwie zu entwickeln, also dieses Energie in sich einsaugen und dadurch irgendwie auch zu so einer Art Pussy-Magnet zu werden. Also es geht auch darum, so eine Strahlkraft, also die reden dann davon, dass man attraktiver wird für Frauen, so etwas zu entwickeln.
Sie haben ja für Ihr Buch Bock mit sehr vielen Männern gesprochen und in Ihrem Buch, da zitieren Sie ja auch einen Mann, der von so einem ritualisierten Ablauf rund ums Masturbieren berichtet. Buch lesen, Netflix gucken, onanieren, das kommt da so in der Reihenfolge. An welchem Punkt würden Sie denn sagen, kippt das?
Das ist eine total individuelle Sache. Also für die eine Person reicht es ja, das einmal die Woche zu machen oder einmal im Monat und dann ist schon total okay. Und jemand anderes macht das dreimal am Tag und das ist super. Ich glaube, es kippt in dem Moment, wo man selbst das Gefühl hat, wow, jetzt wird es zu viel, jetzt dominiert es meinen Alltag so sehr oder beeinträchtigt vielleicht sogar meine Sexualität mit jemand anderem. Also Klassiker wäre jetzt zum Beispiel das ein Mann, der sehr, sehr viel, sehr hart masturbiert mit seiner Hand, dieses gleiche Gefühl zum Beispiel nicht bei vaginalem Sex haben kann, weil die Vagina natürlich sehr, sehr weich ist und die umklammert nicht so fest. Da brauchst du eigentlich sehr viel Sensitivität, um etwas spüren zu können. Und wenn man so etwas merkt, dass man zum Beispiel nicht mehr zum Orgasmus kommen kann oder dass man Erektionsschwierigkeiten bekommt, aber das alleine mit sich total super klappt, dann an dem Punkt würde ich anfangen, mir Gedanken zu machen.
Jetzt haben wir eben schon über No-Nut-November gesprochen. Da geht es ja darum, Selbstbefriedigung, Masturbation eher zu unterdrücken, also sein zu lassen. Man kann es ja auch umdrehen. Also im Fall von Frauen scheint das ja vielleicht auch mal eine ganz gute Idee zu sein, zu sagen so, wir pflegen das jetzt mal richtig. Sie haben da auch mal so eine Challenge gemacht, die daraus bestand, wenn ich es richtig verstanden habe, im Dezember so Adventskalender gleich, jeden Tag zu masturbieren und das immer zu steigern. Also jeden Tag einmal mehr bis zum 24. Dezember. Wie weit sind Sie denn gekommen und warum haben Sie das gemacht?
Ich bin tatsächlich nicht besonders weit gekommen. Ich musste ungefähr bei der Hälfte, ich weiß nicht mehr welcher Tag das war, abbrechen, weil du kannst natürlich 15 Mal am Tag masturbieren und kommen, aber wenn du das jeden Tag steigern musst, dann wird es tatsächlich irgendwann sehr, sehr anstrengend und entstanden ist diese Idee tatsächlich als Reaktion auf diesen No-Nut-November vor einigen Jahren, der dann eine Gegenbewegung entwickelt hatte, nämlich den Destroy-Dick-December. Auch da ging es wieder um männliche Masturbation, also Typen wollten ihren Schwanz zerstören, indem sie einfach im Dezember jeden Tag einmal mehr onanierten oder zum Orgasmus kamen. Und ich dachte, warum zur Hölle geht es eigentlich immer nur um männliche Selbstbefriedigung? Warum reden alle ständig darüber, ob sie es tun können, sollen oder auch nicht? Und warum eigentlich niemals bei Frauen? Und dann habe ich das probiert, habe darüber geschrieben und es war ein Fest.
Es war ein Fest, darüber zu schreiben?
Es war ein Fest, darüber zu schreiben. Das zu machen nicht unbedingt, weil wie gesagt, irgendwann ging es tatsächlich sehr an meine Nerven, sowohl körperlich als auch geistig, aber es hat wahnsinnig viele Reaktionen hervorgerufen, wurde sehr, sehr breit diskutiert. Das war großartig.
Und denken Sie, solche Challenges jetzt unter umgekehrten Vorzeichen als der No-Nut-November wären vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, speziell jetzt eben für Frauen?
Ach, Challenges. finde ich ja selber total anstrengend. Und wie Sie sehen, bin ich ja auch krachend gescheitert an meiner eigenen Challenge. Bin auch dafür, die dann abzubrechen in dem Moment, wo es sich nicht mehr gut anfühlt. Aber was ich tatsächlich empfehlen kann, ist, ja, sich dem eigenen Körper mehr hinzuwenden und sich das, und das kann man ja sich tatsächlich vornehmen, mit sich selber gemütlich zu machen und eben nicht die Selbstbefriedigung als reine Triebabfuhr zu betrachten, so wie von wegen, ich rubbel mir jetzt mal ganz schnell hier ein und dann gehe ich weiter in meinen Alltag, sondern sich Zeit zu nehmen, den eigenen Körper, also diesen gesamten Körper mit zu integrieren, da irgendwie eine spielerische, zärtliche Dimension mit reinzubringen und sich eben nicht nur auf die Klitorisperle zu beschränken.
Vielleicht nennen wir das dann aber eher eine liebevolle, regelmäßige Praxis, die man pflegen soll, als eine Routine. Das klingt dann gleich wieder so ein bisschen abgelutscht.
Liebevolle Praxis, finde ich, klingt großartig.
Katja Lewina, Autorin des Buches Bock, Männer und Sex war das, zum Thema Masturbationsroutinen und versuchen, diese zu durchbrechen. Danke für das Gespräch.
Danke auch.
Bislang haben wir uns ja vor allem solche Routinen angeschaut, über die man frei entscheiden kann. Wenn man aber mit 20 Menschen in einem kargen Raum eingesperrt ist, dann wird die tägliche Routine mitunter überlebensnotwendig. In Deutschland mussten früher tausende Menschen als sogenannte Langzeitpatienten in psychiatrischen Kliniken leben. In Westdeutschland bis mindestens Ende der 70er Jahre, in Ostdeutschland sogar bis in die Mitte der 90er hinein. Elisabeth ist eine von ihnen. Heute arbeitet sie als Betreuerin in einer Wohnstätte für behinderte Menschen bei Leipzig. Dort hat Marie von Kuck sie getroffen.
68 Jahre alt ist sie heute. Mit 19 kam sie in die Psychiatrie.
Ich war zu Hause und auf einmal stand der Krankenwagen unten und haben mich mitgenommen.
In die berüchtigte psychiatrische Klinik Altscherbitz. Warum, weiß sie bis heute nicht.
Und seitdem lebte ich in Altscherbitz.
Die Welt schmilzt zusammen auf einen kargen Saal mit 20 eisernen Betten und ein paar Tischen und Stühlen. Die Türen sind verschlossen, die Fenster vergittert, das Leben ein endloses Warten auf nichts. Aber Elisabeth ist still und anstellig und schafft es, zur Gehilfin der Schwestern aufzusteigen. Nun verwandeln sich ihre Tage in eine Endlosschleife aus immer gleichen Tätigkeiten.
Ich bin früh aufgestanden, um 5 habe ich Kaffee für das Personal gekocht und später habe ich für die ganze Station gekocht noch, dann Essen vorbereitet mit, dann habe ich oben Betten gemacht.
Dann das Geschirr gewaschen, dann für das Mittagessen eingedeckt. Dann wieder abgewaschen, dann das Abendessen vorbereitet, dann wieder abgewaschen, dann schlafen gegangen, um am nächsten Tag um 4:30 aufzustehen und von vorn zu beginnen.
Wenn jemand gestorben war, da haben sie mich nachts aus dem Bett geholt und da musste ich die Leute mitwaschen, die da gestorben sind.
28 Jahre lebt sie so. Doch eines Tages, im Jahr 1995, steht die Welt plötzlich Kopf. Die Langzeitstationen in Altscherbitz werden aufgelöst. Ihre Insassen sollen zunächst in Einrichtungen umziehen, in denen sie das Leben in Freiheit wieder lernen können.
Das wollte ich ja nicht. Hat dir das Steffen erzählt?
Steffen Randolph ist Leiter einer solchen Einrichtung.
Und die fragten dann, fahren wir da auch in Urlaub? Und da habe ich gesagt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall fahren wir in Urlaub. Wenn wir in Urlaub fahren, dann kommen wir, dann ziehen wir um.
Dann kommt der Tag des Umzugs. Steffen Randolph und seine Kollegen holen mit dem Bus 22 Menschen aus Altscherbitz ab. Darunter auch solche wie Moni, die jahrelang fixiert im Bett lag, weil sie sonst Kulis schluckte. Oder Dieter, der immer Glas zerschlug, wenn man ihn losband. Oder Bernd, der im Rollstuhl sitzt. Unter ihnen Elisabeth. Alle sind schrecklich aufgeregt. Aber als sie ankommen in ihrem schönen neuen Haus, da weicht die Angst der Euphorie. Ein behagliches Zimmer für sich allein. Eine Tür, die man hinter sich schließen kann. Im Badezimmer duftende Seife. Kerzen auf den Tischen. Wertschätzung, menschliche Wärme und Selbstbestimmung.
Ich bin hier angekommen, ja. Nee, ist wirklich wunderbar.
Und dann war ja das Versprechen von mir oder von uns, wir fahren in den Urlaub. Was haben wir dann auch gemacht? Das war ja dann nochmal so ganz emotional, als wir den Bernd dort an den Strand gezogen haben. Das ist der, der im Rollstuhl sitzt. Und der war auch blind und wollte das Meer, hörte das Meer rauschen. Und dann haben wir alle da gestanden und geweint.
7 Jahre lebte Elisabeth im Projekt. 2002 ist sie in eine eigene Wohnung gezogen. Ihr Leben ist bunt geworden. Doch Routinen gibt es immer noch und alte Gewohnheiten wurden durch neue ersetzt. Zum Beispiel beim Urlaub. Den verbringt sie jedes Jahr mit einigen Mitbewohnern von damals.
Ja, Mallorca.
Mallorca?
Da sind wir jedes Jahr jetzt geflogen, nach Mallorca. Dort ist schön.
Und immer an den gleichen Ort?
Immer an den gleichen Ort.
Immer an den gleichen Ort reisen, auch eine Form der Routine, aber eine selbstgewählte und eine schöne Routine. Und damit endet diese Echtzeitausgabe zum Thema Routinen. Ans Herz legen möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch unsere aktuelle Echtzeitserie. In Was ich dir noch sagen wollte, sprechen Hinterbliebene mit Verstorbenen über Dinge, die sie ihnen zu deren Lebzeiten nicht mehr sagen konnten. Und die Echtzeitserie, die gibt es genau wie die komplette Echtzeit überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katja Bigalke und ich danke für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.